Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Vor 4 Jahren bekam Abdulrazak Gurnah den Literaturnobelpreis und damals war er zumindest hier in Deutschland eher wenig bekannt und die Druckereien mussten erstmal heiß laufen, um seine Bücher für uns nachzudrucken. Wie sich das, dieser große Preis, auf sein Schreiben und Leben ausgewirkt hat, darauf hatte er beim Besuch hier bei uns eine eindeutige Antwort.
I feel happy. Of course, the great thing about the prize is that it's a recognition of work you've done over a long period. So professionally, it's terrific. It's wonderful to be recognized in this way.
Er ist also glücklich, wahrgenommen zu werden, Abdulrazak Gurnah, 1948 im Sultanat Sansibar geboren. Als 20-Jähriger ist er nach Großbritannien geflohen und wurde dort Professor für Literatur in Kent. Jetzt hat er seinen ersten Roman seit dem Nobelpreis veröffentlicht. Er ist damit auch in Deutschland zu Gast und er hat uns hier im Deutschlandfunk Kultur einen Besuch abgestattet. Was er uns erzählt hat und wozu er lieber nichts sagen wollte, das hören Sie gleich. Es geht um 3 junge Menschen im Tansania unserer Zeit. Karim, Fausia und Badar. Jedem von ihnen scheint das Schicksal einen bestimmten Lebensweg vorbestimmt zu haben. Aber sie schaffen es, etwas anderes, Lebenswertes daraus zu machen. Und ich muss sagen, die Geschichte ist so hinreißend und warmherzig erzählt, dass ich am Ende des neuen Romans von Abdulrazak Gurnah auch ein bisschen traurig war, dass es vorbei ist. Diebstahl ist der erste neue Roman des Autors, seit er 2021 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden ist und er ist mit der Übersetzung von Eva Bonnet auch in Deutschland zu Gast und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, auch uns zu besuchen. Herzlich willkommen, Abdulrazak Gurnah. Welcome, Mr. Gurnah.
Thank you very much.
Herr Gurnah, also ein Nobelpreis, das ist ja wirklich eine Zäsur im Leben, stelle ich mir vor. Wie ging es Ihnen nach der Verleihung dann mit dem Schreiben? Hatten Sie dann erstmal so eine Art Schreibblockade?
No writer's block. It's just for a start, it was just such a wonderful thing to happen.
Nein, also Schreibblockade in dem Sinne hatte ich nicht, aber es war eine so wunderbare Sache für mich. Ich habe Leute getroffen, es ging darum, dass neue Übersetzungen auf den Weg gebracht werden mussten. Ich musste plötzlich sehr viele Interviews geben, also mir fehlte einfach die Zeit zum Schreiben, aber eine Schreibblockade in dem Sinne hatte ich nicht.
But it wasn't writer's block, it was just time.
Und fühlen Sie sich jetzt irgendwie unabhängiger im Schreiben seit dieser Auszeichnung?
I feel happy. Of course, the great thing about the prize.
Ich bin in erster Linie glücklich, weil man ja eine Anerkennung erfährt, eine Anerkennung für eine Arbeit, die man über einen sehr, sehr langen Zeitraum geleistet hat. Und dann kommt eben hinzu, dass plötzlich deine Bücher neu gedruckt werden, die längst schon vergriffen waren, dass du plötzlich in Sprachen übersetzt wirst, in die du früher nie übersetzt worden bist. Also all diese Neugier, die man mir plötzlich entgegengebracht hat, das ist etwas, was mich sehr glücklich gemacht hat.
It's wonderful.
Das Preisgeld bei diesem Nobelpreis ist ja wirklich enorm. Das ist fast 1 Million Euro. Ich weiß, dass man eigentlich nicht über Geld spricht, aber ich muss Ihnen gestehen, ich bin ein bisschen neugierig und meinen Kollegen ging es genauso, was Sie wohl damit gemacht haben, wie das Ihr Leben verändert hat.
Yeah, I'm sorry, I'm afraid that's my business.
Ich habe am Anfang ja schon geschwärmt, dass mir Ihr neuer Roman so ans Herz gegangen ist. Diese tollen Figuren, die sich da so gegen ihr Schicksal behaupten. Vor allem der arme Badur, der als Diener erst so gar keine Zukunft zu haben scheint, aber dann doch seinen Weg macht. Und Sie beschreiben die 3 so warmherzig. Haben Sie eigentlich Ihre Figuren auch so gern, wenn Sie über sie schreiben?
I don't think I grow fond of them. I get to know them.
Ich lerne sie kennen. Sie sind mir natürlich vertraut beim Schreiben und man muss sich natürlich dessen bewusst sein, dass nicht alle Geschichten dann auch unbedingt immer ein glückliches Ende nehmen. Und deswegen wäre es falsch, dass man ihnen zu nahe tritt. Man macht wie eine Art Untersuchung. Man untersucht ihr Leben. Man schaut, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen. Und darum geht es letztendlich. Das ist eine Art Reflexion über Figuren. Und wenn man zu stolz auf das ist, was man da geschaffen hat, oder zu stolz auf diese Figuren ist, dann ist man als Autor zu nett, zu freundlich diesen Figuren gegenüber.
The investigation is taking you.
Sie sind ja selbst auch als junger Mann mit Ihrem Bruder aus Tansania nach England gekommen als Flüchtling und standen da quasi vor dem Nichts. Ein bisschen so wie Badar, der ja auch immer wieder vor dem Nichts steht. Steckt da viel von Ihnen oder etwas von Ihnen auch in dieser Figur mit drin?
Ja, for sure.
Sicher hilft das. Es ist immer eine Hilfe, wenn man über etwas schreibt, bei dem man sich auskennt, wenn man sozusagen auf gewisse Erfahrungen zurückgreift. Aber diese Erfahrung muss nicht immer eine persönliche Erfahrung sein. Man kann ja auch auf Erfahrungen zurückgreifen von Leuten, die man kennt oder Leuten, von denen man gehört hat oder Leute, über die man gelesen hat. Und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, dass mit seiner eigenen Fantasie sozusagen diese Lücken auszufüllen, die dadurch entstehen. Und es hilft sicherlich, wenn man eine persönliche Erfahrung hat. Es macht eine Geschichte plausibler. Man versteht die Details mehr, aber es ist nicht unbedingt notwendig, weil Schreiben letztendlich ja auch darum geht bei der Fiktion, dass ich auch über Dinge schreiben muss, die ich nicht erlebt habe, aber dass ich sie realistisch erscheinen lasse.
Sie haben ja sicher schon gemerkt, dass ich sehr eben für Bardar schwärme, aber ich fand auch die Frauenfiguren in diesem Roman sehr beeindruckend. Raya zum Beispiel, die Mutter von Karim, das ist für mich eine ziemlich moderne Frau, die verlässt ihren ersten Mann, als ihr Sohn 3 ist, und den lässt sie dann bei den Großeltern und sie beginnt ein neues Leben in der Großstadt. Ist das Alltag heute in Tansania, dass Frauen selbst auch über ihr Leben bestimmen?
Well, no, it isn't common,
but nein, das ist jetzt nicht unbedingt alltäglich. Was sehr wohl immer häufiger passiert, ist, dass junge Mütter, weil zum Beispiel der Vater ganz woanders arbeitet oder weil sie geschieden sind, dass sie ihre Kinder den Großeltern geben. Das ist schon etwas, was wir aber auch in vielen anderen Kulturen erleben, dass die Großeltern so eine Art Kindergartenerzieherrolle übernehmen und dadurch jungen Müttern eine größere Freiheit erlauben, zum Beispiel, dass die Frauen überhaupt arbeiten können. Das würde nicht gehen, wenn sie keine Eltern haben, die da teilweise eben aushelfen. Bei Raya ist es schon insofern untypisch, weil sie ja das Kind völlig weggegeben hat. Und ich würde sagen, es ist schon eher üblich, dass die Kinder ab und zu mal weggegeben werden, aber nicht so wie in dem Fall von Raya. Also das ist dann schon ein sehr außergewöhnliches Schicksal.
Rather than what Raya does is she just goes away. And that's different.
Ich hatte den Eindruck, es gibt so zwei Motive in diesem Roman. Einmal das Aufbegehren oder das Ändern an Verhältnissen in der Geschichte, aber dann auch sowas wie ein Hineinfinden oder sich abfinden. Also etwa bei Bardar, der dann in einem Hotel arbeitet und in einem ganz einfachen Zimmer lebt. Aber er ist so ganz zufrieden damit, während Karim ihm genau das ständig vorwirft, dass er mit so wenig zufrieden ist. Ist das auch so ein Gift unserer Zeit, dachte ich, dass man immer mehr haben will?
You might say that Karim misunderstands.
Karim versteht Bardar einfach nicht. Es ist ja ein Buch über 3 junge Leute, die zu Beginn ihrer Reise verfolgen, welchen Weg sie gehen. Und Bardar ist eben jemand, der ist eine Waise, der hat keine wirkliche Schulbildung genossen, er ist ein Diener. Was hat er überhaupt für Optionen? Von daher ist es für ihn wirklich das Beste, zu versuchen, so nah dran zu bleiben, wie es nur geht, und das Leben einfach so zu akzeptieren, wie es sich ihm präsentiert. Und Karim versteht das eben nicht, weil Karim aus ganz anderen, sehr viel privilegierteren Verhältnissen kommt. Er hat auch ganz andere Möglichkeiten. Und weil er diese anderen Möglichkeiten hat, ist er auch sehr viel ambitionierter. Und er wirft Bardar vor, passiv zu sein. Aber das hat mit Passivität eigentlich nichts zu tun, weil Bardar es auch irgendwie schafft, seinen Weg zu gehen.
It isn't passive, because Bardar is thinking.
Spielt da nicht auch Bildung eine große Rolle? Die beiden haben ja eine ganz andere Bildungskarriere. Ist das auch ein großes Thema im heutigen Tansania?
Well, it's a topic that one is deprived.
Ja, das ist natürlich das große Thema, dass Bildung nicht allen zugänglich ist. Schon Diener ist, dann ist er auch Diener, weil er diesen Zugang zur Bildung nicht hat. Und bei Karim ist das was anderes. Der kann auf die Uni, er muss aus seinem Leben etwas machen mit anderen Möglichkeiten.
Und dieses Bildungswesen, das in Tansania, das wurde ja von der einzigen Kolonialmacht Großbritannien aufgebaut. Wer profitiert denn heute in Tansania davon? Also welche Teile der Gesellschaft?
It may have been set by the,
natürlich beruht dieses Bildungssystem erstmal auf den Kolonialisten, aber übrigens ja nicht nur auf den britischen Kolonialisten, sondern auch den Deutschen, weil das ja teilweise auch eine deutsche Kolonie war. Und die Briten haben es dann Tanganyika später umbenannt. Aber interessanterweise ist das Wort für Schule immer noch das deutsche Wort Schule. Und das verweist ja auf diese deutsche Kolonialzeit. Am Ende ist es aber so, dass auch wenn eventuell die Kolonialisten ursprünglich hinter diesem Bildungssystem stehen, ist es ja etwas, was sich weiterentwickelt. Bildung ist ja nicht irgendwie etwas, was nur Europa oder den USA gehört, sondern es entwickelt sich weiter und es sollte eben auch allen zugänglich sein. Das ist zurzeit nicht der Fall und das liegt einfach an fehlenden Ressourcen, an fehlenden Geldern, weil es sollte wirklich ein Recht darauf geben, dass jeder ein Recht auf Bildung hat. Das sollte allen zugänglich sein.
So it's not available to everybody, as indeed it should be, as a kind of civic right.
Herr Gurner, Sie sind ja mit diesem Roman mit Diebstahl auch wieder nach Sansibar zurückgekehrt. Sie waren natürlich schon oft in Romanen in Tansania und Sansibar, aber auch in England spielen einige Ihrer Romane. Aber ist das, obwohl Sie schon so lange in England leben, doch Ihre Heimat?
Yes, it is. So is England.
Ich habe zwei Heimaten. England ist eine Heimat und Tansania ist die andere Heimat. Und ich glaube, das ist etwas, was auch immer aktueller wird, was auch immer mehr Menschen betrifft, die sich nicht nur auf eine einzige Heimat berufen, sondern die vielleicht mehrere zu Hause haben. Und in meinem Fall ist es so, England ist mein Zuhause, weil ich den größten Teil meines Erwachsenenlebens da verbracht habe. Aber Tansania ist auch mein Zuhause, weil dort meine Familienwurzeln liegen. Und wenn ich im Kopf reise, dann reise ich nach Tansania.
In my mind, I live there.
Und tun Sie das auch sprachlich, wenn Sie an Tansania denken, wenn Sie schreiben? Sind Sie dann auch sprachlich wieder dort oder denken Sie dann Englisch daran?
Well, it depends who I'm talking to, for example. Or if it's in the process of writing.
Das hängt wirklich davon ab, mit wem ich rede. Also manchmal übersetze ich auch von Swahili ins Englische beim Schreiben. Aber wenn ich mit meiner Schwester rede, dann rede ich Swahili und dann kann ich auch wieder ins Englische verfallen. Also das fällt mir relativ leicht, da von einer Sprache in die andere zu wechseln.
Go from one to the other.
Sind Sie denn häufig in Tansania? Also fahren Sie da oft hin?
Yeah, I travel often enough.
Ja, schon oft genug, aber Sie wissen, die Welt ist groß und man hat jetzt nicht unbedingt immer das Bedürfnis, jährlich in sein Heimatdorf zurückzukehren. Es gibt Jahre, da bin ich vielleicht 2 bis 3 Mal in Tansania, da bin ich nur alle 2 Jahre dort. Das hängt immer so ein bisschen auch mit all den anderen Reisen ab, die ich unternehme.
Und wenn Sie dann dort sind, merken Sie, dass sich durch den Nobelpreis etwas verändert hat? Also für Sie, werden Sie da anders wahrgenommen?
Oh yes, they were very happy.
Ja, sie sind wirklich sehr glücklich darüber. Und die Präsidenten von Tansania und auch von Sansibar haben mich eingeladen, sie wollten mich treffen. Und viele Menschen in beiden Ländern sind einfach sehr, sehr erfreut darüber. Und sie haben das Gefühl, dieser Preis, der strahlt auch ein bisschen auf sie ab.
They felt that it was something for them too, in some way.
Jetzt geht es in Ihrem Roman ja auch darum, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie Touristen oder auch Mitarbeiter von NGOs sich da in Sansibar zum Beispiel benehmen, wie sie die Insel so ein bisschen erobert haben. Wie nehmen Sie das wahr? Wie sehen Sie diese Entwicklungen? Werden da auch Traditionen zerstört?
Well, on that last question, yes, for sure.
Sicher ist das so, weil man hat ja die Leute, die dort leben, gezwungen, ihr Leben auch zu verändern. Und ich sage jetzt nicht in meinem Buch, Tourismus ist etwas Schreckliches. Ich sage einfach nur, Tourismus ist problematisch, gerade für so einen kleinen Ort wie Sansibar, weil ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Touristen jährlich nach Deutschland kommen. Aber Deutschland ist ein großes Land. Deutschland kann diese Zahl in gewisser Weise auch ganz gut absorbieren. Das gilt auch für Länder wie Großbritannien, Italien oder Frankreich. Die sind daran gewöhnt. Die wissen auch, wie man Geld aus Touristen rausholt. Es gibt auch viele Branchen, die können vom Tourismus leben. In Sansibar ist das alles noch nicht der Fall, weil es ein relativ neues Phänomen ist. Diese Art von Tourismus hat eigentlich erst Mitte der 1990er Jahre angefangen und hat sich in den letzten 25 und 30 Jahren auch sehr verändert, weil zuerst kamen die Rucksacktouristen und mittlerweile kommen auch ganz andere Touristen nach Sansibar. Und mir geht es jetzt weniger darum, eine Kritik an den Touristen als solche zu machen, als zu hinterfragen, was passiert mit den Orten, was passiert mit den Menschen, die dort leben, welchen Einfluss hat der Tourismus darauf. Und wir sind ja alle in gewisser Weise manchmal auch Touristen und wir wissen auch, warum Touristen Orte bereisen. In den seltensten Fällen zeigt man genug Respekt für die Orte, die man als Tourist besucht. Und deswegen stelle ich mir eben die Frage, was passiert mit den Menschen, die vor Ort leben? Wie gehen sie mit diesen Eindringlingen letztendlich um?
Ich fand an Ihrem Roman so toll, dass auch da, wo er so kritische Themen reinbringt, trotzdem immer so eine schöne Leichtigkeit da ist. Also er hat irgendwie was Optimistisches und Zuversichtliches, auch wenn es um traurige oder wie gesagt kritische Themen geht, wie zum Beispiel eben auch so scheiternde Liebe, Armut, Bildung, Kinder und so weiter, all das, worüber wir jetzt gesprochen haben. Wie kommen Sie in diesen schönen, leichten Ton rein, Herr Gurner?
Because in all life,
das hat einfach all damit life, zu tun, hard, dass yeah. so kompliziert das Leben so auch sein mag, yeah. es hat immer auch diese leichten Aspekte. Es gibt immer Liebe, es gibt immer Sympathie. Und egal, wie schwer wir es im Leben haben oder Menschen, die es schwer im Leben haben, die machen trotzdem Witze, die necken sich, die ärgern sich. Das ist eben auch Teil des Lebens. Also Trauer und Glück sind einfach zwei Aspekte.
Sorrow and happiness alongside each other.
Jetzt haben Sie ja auch schwere Phasen in Ihrem Leben gehabt. Sie haben Flucht und Exil erlebt. Und ich frage mich, wie Sie das wahrnehmen, wenn jetzt zum Beispiel Europa, auch Großbritannien gegen neu ankommende Migranten vorgehen will, wenn rechte Parteien immer stärker werden. Wie nehmen Sie das wahr?
Well, it's inhuman. Of course, it doesn't mean that you have to have an open door policy.
Also ich finde es in erster Linie unmenschlich. Man muss nur versuchen, verschiedene Dinge dabei zu berücksichtigen. Also ich sage jetzt auch nicht, man muss die Türen allen offen stehen lassen. Aber man muss schon einen Unterschied machen zwischen dem Flüchtling, dessen Leben wirklich bedroht ist und der deshalb fliehen muss. Diese Art von Asylsuchenden muss man Gastfreundschaft anbieten. Und Deutschland hat das ja getan eine Weile. Und das hat dann in Teilen der Bevölkerung zu so einer gewissen Wut geführt, obwohl Deutschland ja damit auch Leben gerettet hat. Aber es gibt natürlich einen Unterschied zu denen, die einfach nur sagen, ich möchte ein besseres Leben haben, ich möchte mehr Geld verdienen. Das ist total legitim, aber wenn ein Land dann sagt, wir haben aber jetzt keine Arbeit für euch, dann ist das vollkommen in Ordnung, wenn man das besser kontrolliert. Das heißt aber nicht, dass man alle Türen zuschlagen muss. Man muss einfach versuchen, wieder rationaler und gesünder mit diesen ganzen Themen umzugehen und nicht immer nur so zu tun, als sei alles nur eine wahnsinnige Katastrophe und alles nur dazu gedacht, europäische Gesellschaften zu zerstören.
Conspiracy to destroy European societies.
Abdulrazak Gurner, vielen Dank für Ihren Besuch hier in Deutschlandfunk Kultur. Thank you for this conversation.
Thank you. It's been a pleasure.
Und vielen Dank auch an unseren Übersetzer Jörg Taschmann. Und der neue Roman von Abdulrazak Gurner unter dem Titel Diebstahl, auf Deutsch erschienen, übersetzt von Eva Bonnet, erschienen ist er beim Penguin Verlag und er kostet 26 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin die Mia Trost. Ich komme aus Fulda und ich lese gerade das Buch Kami und Mika, die fantastische Reise nach Wolkenhain und von Regina Feldmann. Es geht darum, die Zwillinge Kami und Mika kommen nach Wolkenhain und dort treffen sie ein Mädchen namens Isabella und dort treffen sie dann noch ein Chamäleon und das Chamäleon ist ganz wichtig für Wolkenhain. Und das Chamäleon ist in Gefahr und deshalb müssen sie das Chamäleon retten. Mehr verrate ich jetzt aber noch nicht. Ich finde das Buch an manchen Stellen lustig, aber auch sehr schön. Ich empfehle das für Kinder ab 6 Jahren.
Jungleserin Mia Trost in Fulda, die liest Kami und Mika, die fantastische Reise nach Wolkenhain von Regina Feldmann. Erschienen ist dieses Buch im Fischer Sauerländer Verlag und es kostet 15 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Seine Romane sind ganz eng mit dem eigenen Leben, der Tragödie seiner Kindheit und der Alkoholsucht verbunden. Ich rede von Peter Wawerzinek, Jahrgang 1954, ein vielfach preisgekrönter Autor. Und mit seinem neuesten Buch steht er auch auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Rom sehen und nicht sterben ist der Titel und Liane von Billerbeck hat dieses Buch für uns gelesen. Vermutlich ist ja auch dieses Buch so eine Lebenserzählung von Peter Wawerzinek, denke ich mal. Was hat ihn denn nach Rom gezogen?
nicht gezogen, sondern gebracht auf die vielleicht bequemste Art, die man haben kann, nämlich mit einem Jahresstipendium für die Villa Massimo. Aber so richtig produktiv ist er da erstmal nicht. Gleich zu Beginn lässt sich der Koffer schwer über den Kies schleifen. Irgendwie ist ihm da auch unwohl. All dieses nachgemachte 19. Jahrhundert, das da verbaut worden ist, das treibt ihn ziemlich fix weg, hinaus in die Stadt. Ich halte es mit Jean-Paul, denke mir, am größten wird Rom durchgehen und wenn du ein Stück erfahren hast, so liegt ein neues vor dir. Und so hält er es, erläuft sich die ewige Stadt, beginnt an so einem kleinen Platz, die Bewohner im Blick, sieht sich all das an, was die Touristen kaum interessiert. Schreiben kann er irgendwie nicht, ja, und dann legt Corona alles lahm. Coroma nennt er das, in typischer Wawerzinek-Manier. Die Stadt ist ihm verwehrt, aber interessanterweise kann er nun wieder schreiben, schreibt auch darüber, was er so tagtäglich mit den Stipendiaten erlebt. Aber weil all das so auf den ersten paar Dutzend Seiten passiert, kann man sich schon vorstellen, dass das eigentlich nur ein Vorspiel ist und das eigentliche Drama erst dann beginnt. Zuerst ein kleines, für den Autor schon eine ziemliche Katastrophe, denn das gerade fertiggestellte Manuskript, das geht durch müde Blödheit beim Speichern verloren. Und dann folgt das große Drama. Nach dem Ende der Stipendiatenzeit bleibt er in Italien, zieht nach Trastevere um und plötzlich zeigen sich dort Symptome, so weiße, kalte Fingerkuppen. Und der Berliner Hausarzt, den er liebevoll Min Skipper nennt, er ist ja von der Ostsee, wird konsultiert und dann sagt dessen Klinikkollege die drei verhängnisvollen Worte: Es ist Krebs.
Also eine Krankengeschichte folgt dann, will man ja vielleicht gar nicht unbedingt lesen, sowas. Aber ich fand auch bei den anderen Büchern von Peter Wawerzinek immer, dass man ihm ja doch relativ gefesselt in alle möglichen Abgründe folgt. Wie schafft er das diesmal, dass man da überhaupt mit will?
Naja, es geht mir auch so. Als ich so gehört habe, worum es so geht, habe ich gedacht, das will ich eigentlich von mir fernhalten. Aber erstens heißt das Buch ja Rom sehen und nicht sterben. Es muss also gut ausgehen, was ja so meine Beruhigung ist. Und zweitens verweigert er die sofortige Behandlung, wie er auch den Namen der Krankheit verweigern wird und sie umtauft in Krebs und alles, was mit dem Krebs zu tun hat, ebenso. Er verdreht es verbal, verknüpft es mit Erinnerungen an die Kindheit, an das Überstehen eines schon fast Todes, an die Ostsee, an die Großmutter. Er müsse einfach nochmal nach Rom, sagt er dem Arzt, nicht nur um seine 7 Sachen zu packen, sondern auch um das zu sehen, was er dort vielleicht in den 3 Jahren noch nicht gesehen hat. Tollkühnes Vorhaben. Und was er aber vielleicht nicht mehr sehen wird, das ist ja die Angst. Also werden die Gänge noch intensiver durch die Stadt und es gibt so ganz wunderbare Momente, wie als er in eine Kirche gebeten wird, da stehen 2 Stühle, auf dem einen sitzt eine Violinistin, die guckt ihn erstmal intensiv an und dann fängt sie an zu spielen. Nur für ihn zauberhaft.
Also auch schöne Momente, denn ich vermute mal, dass bei Peter Wawerzinek so eine Krankengeschichte jetzt nicht in so ein Lamento ausartet. Wie schreibt er darüber? Was hat er für eine Tonlage?
Naja, wer Rabenliebe, Schluckspecht oder Liebestölpel, seine früheren Romane gelesen hat, Sie haben es ja schon erwähnt, der kennt den Ton, diesen poetischen, lebhaften, biografisch gespeisten Ton. Dieser Roman ist ja ein gut 200 Seiten langer Brief an eine Vertraute, in der er das alles schildert, also Hoffnung, Erinnerung, Licht, Gerüche, Töne, Musik, Vögel, Pflanzen und eben auch diesen Kampf, Chemo, Operation, wieder Chemo, aber auch das nennt er nicht Chemo, das Ganze, sondern Wences von Vence Remus, dem Song der chilenischen Band Inti Illimani, also wir werden siegen, also ich werde siegen, ich, Peter Wawerzinek. Und all dies, was da kommt, zieht er mit solch einer zähen Kraft, mit Mut und kleiner Hoffnung durch. Allein in einer winzigen Wohnung in Berlin macht also das, was Onkologen immer abraten. Mach es nie allein. Freunde lässt er glauben, er stünde im Abgabestress. Einzig Min Skipper, dieser wunderbare Hausarzt, und ist an seiner Seite und die Schwestern und Ärzte in der Klinik. Und man ist wirklich erstaunt, wie er die nüchtern beschriebenen Wirkungen des Giftes, das den Krebs, wie er sagt, vertreiben soll, übersteht und auch die Folgen für Körper, Kopf und Seele.
Das klingt nach einem sehr dichten Text und mit ziemlich genauen Beschreibungen offenbar auch von dieser Krebsbehandlung. Sowas kann ja, wie ich schon gesagt habe, eher abschreckend sein, aber hier offenbar nicht. Wie macht er das denn?
Ganz einfach, es wird schlicht nicht gejammert. Nicht einmal. Er sucht in der Sprache, in den Wörtern halt, auch bei den Vögeln, die seine zwitschernden Tageszeitungen waren, wie er geschrieben hat. Auch wenn es ihm richtig dreckig geht. Er hat zum Beispiel entdeckt, dass in dem Wort Krebskranker ja das Wort Anker steckt. Das ist Hilfe und Heimat, schließlich kommt er von der Ostsee. Oder in Tumor, da stecken die Buchstaben für Mut und für Rom. Dass ich sterben könnte, ist keinen Gedanken wert, schreibt er lakonisch. Na, und so einen Satz vergisst man natürlich beim Lesen keine Sekunde. Und dass es am Ende noch eine Liebe obendrauf gibt, Das ist so eine Art zusätzliches Geschenk, natürlich erstmal an den Autor und an die Leser, denen er von seiner Kraft fürs Überleben wunderbarerweise etwas abgegeben hat mit diesem Buch.
Liane von Billerbeck hat uns das Neubuch von Peter Wawerzinek vorgestellt. Rom sehen und nicht sterben, heißt es, erschienen beim Penguin Verlag in München. 224 Seiten hat es und es kostet 24 Euro. Prominente Schriftsteller aus der ganzen Welt reisen seit 25 Jahren zum Internationalen Literaturfestival in Berlin. Und auch unser heutiger Gast, der Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah, der wird auch dort auftreten. Und gestern war dann abends die große Eröffnungsfeier und meine Kollegin Stefanie von Oppen war für uns dabei. Stefanie, wir haben ja wirklich krisengeschüttelte Zeiten, Kriege, Konflikte beschäftigen auch den Kulturbetrieb immer wieder. Wie war denn gestern da die Stimmung vor diesem Hintergrund?
Ja, die Eröffnung war doch sehr feierlich und gelöst. Ich glaube, das ist einfach auch ein Ort, wo man sich dann einfach mal ein bisschen auch einen Moment lang entspannen kann von den Krisen, die einen täglich beschäftigen. Also es war einfach schon so nett vorher im Foyer. Man traf so diesen und jenen und natürlich die ganzen internationalen Autoren, die angereist sind. Und ja, und dann gab es zum Auftakt, also genau, ich muss noch sagen, dass das Haus wirklich voll war. Also das Parkett war voll besetzt. Das war natürlich auch schon mal ein schönes Zeichen, dass das Interesse an dem Internationalen Literaturfestival immer noch sehr groß ist. Und zum Auftakt spielte dann eine philippinisch-amerikanische Schlagzeugerin und Komponistin Susie Ibarra. Und sie kam dann mit einem ungewöhnlichen xylophonartigen Instrument auf die Bühne. Und und es wirkte, als hätte sie so Klänge aus der Natur auf den Philippinen entliehen. Und das kam mir so vor wie ein netter Gruß an die Frankfurter Buchmesse, wo ja die Philippinen das Gastland sind, also die Guest of Honor. Und ja, und sie trat dann auch später nochmal auf, da dann am Schlagzeug. Und auch das hat diesem Ganzen einen sehr guten und schönen Rahmen gegeben.
Musik gehört dazu, aber natürlich unheimlich viele Reden. Auch Lavinia Frey, die jetzt zum zweiten Mal dieses Festival leitet, hat gesprochen. Was hat sie für einen Eindruck auf dich gemacht?
Ja, unheimlich viele Reden, sagtest du gerade. Und das war wirklich ein toller Punkt. Diesmal gab es gar nicht so viele Reden.
Ach was, das war schön.
Also der Matthias Pees vom Haus der Berliner Festspiele hat nur ganz kurz begrüßt, hat sich total kurz gehalten. Dann kam Lavinia Frey und die hat wirklich so ganz im Sinne ihres Namens, hat sich freigeschwommen, habe ich den Eindruck, von Ulrich Schreiber, der ihr Vorgänger war und hat sich einfach eingegroovt offensichtlich in ihre neue Arbeit. Und und sie wirkte wirklich sehr gelöst und sehr entspannt und sprach dann immer wieder über das Glühen der Literatur, was ja auch das Oberthema, das Motto ist, Glow auf Englisch. Und sie erwähnte natürlich auch anlässlich der 25 Jahre Ulrich Schreiber, dankte ihm nochmal sehr, aber hob besonders hervor die unendliche Arbeit von den unendlich vielen Freiwilligen, die über die Jahre da gearbeitet haben, 2000 wohl an der Zahl. Und die sind auch morgen oder heute ist es ja, eingeladen zu einem großen Jubiläumsfest. Diese Einladung sprach sie da auf der Bühne auf. Und sie erwähnte auch, dass im Publikum viele andere Festivalleiter vertreten sind aus aller Herren Länder, was ich auch eine schöne Idee finde. Also sie scheint eine große Netzwerkerin zu sein. Und auch nach der Veranstaltung lud sie dann ein in die sogenannte Festival Kitchen. Und da war dann auch wirklich nochmal ganz viel los. Auf jeden Fall interessant der Eindruck, dass sie da jetzt wirklich angekommen ist.
Dann schauen natürlich alle, auch wenn es wenige Reden gab, schauen sie natürlich ganz besonders auf die Eröffnungsrede. Die hält meistens ein Autor, eine Autorin, diesmal die mexikanische Schriftstellerin und Soziologin Cristina Rivera Garza. Worüber hat sie denn gesprochen?
Ja, sie forderte das Publikum zunächst einmal auf, tief durchzuatmen. Und das war ein toller Moment, weil wirklich das Publikum mitmachte und tief durchatmet. Diese etwas dicke Luft, ehrlich gesagt, da in dem Raum. Aber es war eben ein schönes Symbol. Und das Thema Atem zog sich auch durch diesen ganzen Vortrag. Sie stieg natürlich erstmal ein mit den vielen Krisen, die die Welt beschäftigen, kam dann eben zu dieser doch auch sehr verbreiteten, aber auch immer wieder sinnvollen Frage, was kann da eigentlich Literatur bewirken? Und deklinierte dann auch so ein bisschen durch, also Literatur, die Realität schafft, Literatur, die uns in Dialog bringt, Literatur, die uns andere Welten eröffnet. Und wirklich sehr berührend wurde es an der Stelle, als sie dann auf ihre Schwester zu sprechen kam, Liliana. Die ist vor 35 Jahren einem Femizid zum Opfer gefallen in Mexiko, wo ja die Riviera Garza herkommt. Und sie hat auch ein Buch dazu geschrieben, Lilianas unvergänglicher Sommer. Und sie erzählte in ihrer Rede auch davon, wie sie das Material, die Liliana war wohl auch Journalist, also war auch Journalistin und hat ganz viel Material zurückgelassen, was sie dann gesichtet hat. Und allein dieser Moment des Papiers in der Hand halten war für sie sehr besonders. Und dann verband sie eben auch ihr Oberthema, den Atem, mit der Auseinandersetzung mit diesem Tod ihrer Schwester. Und das hören wir kurz.
I asked myself whether reading, specifically reading her documents.
Als ich die Notizen meiner Schwester las, fragte ich mich, ob Lesen, vor allem diese Art von Lesen, vielleicht der Weg ist, den wir in unserer Kultur gefunden haben, um Luft in die Lungen derer zu insufflieren, die nicht mehr bei uns sind. Und ich fragte mich, kann Lesen uns die Toten zurückbringen? Meine Antwort war ja. Und das war natürlich ein breathtaking Moment, um das auf Englisch auszudrücken. Und dann kam sie auch ganz am Schluss der Rede nochmals darauf, also Kinder, sie beschäftigen sich dann noch mit den Satzzeichen und wie die eben für den Atem und dass die Pausen sorgen, und kam dann ganz am Schluss nochmal zu dem Ergebnis, ja, Lesen ist Atmen.
Jetzt ist natürlich auch immer Würdenträger aus der Politik sind auch immer dabei bei so einer Veranstaltung, und ich habe aber gehört, der Kulturstaatsminister, der kam diesmal deutlich später dran als sonst. Das ist ja schon ungewöhnlich.
Das war sehr ungewöhnlich, und es erschloss sich dann aber auch, warum. Er hatte sich nämlich einen kleinen Coup ausgedacht. Also man muss sich vorstellen, Herr Weimar schritt dann irgendwie weltmännisch mit quasi Hand in der Hosentasche auf die Bühne, sprach erstmal ein bisschen Englisch und dann Spanisch. Und dann sagte er, er wolle seine Rede gar nicht halten. Dem könne man gar nichts mehr hinzufügen, dem, was die Riviera Garza gesagt hat. Und dann hat er aber natürlich doch noch was gesagt. Und vor allem das, was ihm an dem Tag besonders auf der Seele lag, es ging nämlich um die Ausladung der Münchner Philharmoniker in Gent mit ihrem jüdisch- oder israelischstämmigen Dirigenten. Da brachte er nochmal sehr vehement zum Ausdruck, dass wir wirklich gegen den Antisemitismus kämpfen müssen. Und das ist ja auch wirklich sein großes Thema. Also er nutzte die Gelegenheit, um das nochmal zu tun. Und dann kam er noch zu einem zweiten Teil. Und das wäre eigentlich der Inhalt seiner Rede gewesen, nämlich die KI und die Bedeutung dessen. Und sprach da eben von einem Raubzug der Chinesen und der Amerikaner gegenüber der Literatur. Also Urheberrecht, was natürlich dem Publikum auch sehr gefiel, dass man da unbedingt gegen angehen muss, dass sogar aktuelle Romane einfach benutzt werden, um die KI zu trainieren. Und da kam er dann auch zu einem Schluss, den wir gleich mal hören werden.
Dass wir zur Regulatorik kommen müssen, zu Urheberrechtsschutz kommen müssen, aber vielleicht auch zu einem Bewusstsein, dass Maschinen nicht atmen. Und das, was immer sie produzieren, auch an Texturen, an geistigem Inhalt. Und wir werden sehr bald in die Diskussion kommen, was Literatur und künstliche Literatur kann und in welchem Wettbewerb steht. Aber sie kann eben nicht atmen.
Genau, die KI kann nicht atmen. Das war so der kleine Coup am Ende.
Also die Krisen spielen natürlich auch sicher eine Rolle. Aber was sind denn so Highlights in diesem Jahr?
Ja, also es gibt drei Nobelpreisträger, die da auftauchen werden oder lesen werden. Also du hast ja schon Görner genannt, der eben gerade bei uns war. Und dann wird noch Hertha Müller auftreten und Alexejewitsch wird dabei sein. Also Svetlana Alexejewitsch, Samantha Harvey, die auch den Booker-Preis im letzten Jahr bekommen hat, mit ihrem Buch Umlaufbahn ist dabei. Es gibt aber auch viele politische Veranstaltungen, also Cultural Policy Against Mistrust heißt da eine Veranstaltung, und aber auch ein Podium, auf dem drei Israelis sitzen werden, die sich damit beschäftigen, was es bedeutet, nach dem 7. Oktober zu schreiben.
Also die Politik spielt mit rein, aber die Literatur steht im Vordergrund. Stefanie von Oppen war bei der Eröffnung des Internationalen Literaturfestivals Berlin, und das geht noch bis zum 20. September. Eine Zeichnerin mit viel Humor und ein Mensch mit großem Herz, so würdigen Wegbegleiter die Illustratorin und Kinderbuchautorin Jutta Bauer. Völlig unerwartet ist sie am 10. September an einem allergischen Schock gestorben. Und Anfang des Jahres, da war ja Jutta Bauer noch für den Astrid Lindgren Gedächtnispreis nominiert, den hat dann eine andere bekommen. Dabei wäre das Geld bei ihr in guten Händen gewesen. Sie wollte nämlich ein Altersheim für arme Illustratoren gründen, was ja ziemlich viel über ihren Humor und ihr gesellschaftliches Engagement sagt. Ute Wegmann erinnert an diese außergewöhnliche Künstlerin.
Der kleine Juli von Kirsten Boye, die Geschwister Rabea und Marilli von Annette Pehnt, Hugo von Christine Nöstlinger. Die Geschichten von Jörg Schubiger und Franz Hohler in aller Anfang oder Peter Stamps Bilderbuch »Warum wir vor der Stadt wohnen«. Jutta Bauer hatte ein sicheres Gespür für Figuren, Mimik, Gestik, Farben, die Gestaltung der Seiten. Und sie hatte Respekt vor der Literatur. So sagte sie im Interview 2010.
Es ist schwerer, gute Geschichten zu illustrieren als nicht so gute. Das gilt insbesondere auch für die Geschichten von Peter Stamm. Das war irrsinnig schwer. Und ebenso ist es natürlich bei Hohler und Schubiger. Ich habe mich dann, meinte ich, um dem angemessen zu begegnen, diesen Autoren, die ich ja so verehre, man müsste nun irgendwie was ganz besonders Tolles und Kunstvolles machen. Und dieser Prozess führt bei mir immer dazu, dass ich am Ende die Treppe wieder runtergehe und einfach genauso mache, wie ich mache eben. Also ich male einen kleinen Teufel, so wie ich mir den kleinen Teufel eben vorstelle, ohne mich dabei künstlerisch zu verschrauben. Das ist letztlich immer der Weg.
Jutta Bauer wurde 1955 in Hamburg als fünftes Kind geboren, studierte Illustration an der Hochschule für angewandte Wissenschaften, Lehre an der Bauhaus-Universität in Weimar. Seit 1982 arbeitete sie frei, von 1985 bis 1992 unter anderem als Cartoonistin für die Frauenzeitschrift Brigitte. Zunehmend entdeckte sie, dass sie auch eigene Geschichten erzählen konnte. Es entstanden die Königin der Farben und Schreimutter und Opas Engel, Bilderbücher für alle, Bilderbuchgeschichten, die Kinder ernst nahmen, aber auch, wie in Schreimutter, Erwachsene sensibilisieren wollten. Jutta Bauer war eine Kämpferin. Sie setzte sich ein für eine hochwertige Illustration im Kinderbuch. Sie war eine der gefragtesten deutschen Illustratorinnen. So erhielt sie im Jahr 2009 den Sonderpreis für Illustration, eine Sparte des Deutschen Jugendliteraturpreises, und dann 2010 den Hans-Christian-Andersen-Preis, den sogenannten kleinen Nobelpreis der Kinder- und Jugendliteratur. Sie forderte gerade junge Künstler auf, sich treu zu bleiben.
Ja, also ich habe gesagt, wenn ich einen grauen Himmel gemalt habe, möchte ich auch einen grauen Himmel gedruckt haben und keinen rosa. Weil jeder weiß, dass man jetzt im Zuge auch der technischen Entwicklung im Photoshop-Programm, da kann man jede Farbe ändern. Und die Verlage überlegen sehr gut, wie sie Bücher besser verkaufen. Und das führt eben auch häufig zu so einer Respektlosigkeit gegenüber dem eigentlichen Werk. Denn ich finde, auch Illustration ist ein Werk, wie andere Kunst auch. Und da kann man nicht zu einem Illustrator sagen, tut mir leid, das ist an sich ein schönes Bild, aber mach doch mal den Himmel gelb. Das geht eben nicht. Ich habe das studiert und ich mache das seit 20 Jahren. Ich weiß schon, warum ich das so mache.
Jutta Bauers Stil, ihre Figuren, ihre Settings hatten Leichtigkeit, Fröhlichkeit und schlossen niemals auch die schweren Themen aus. So erschien 2018 ein Buch über Armut. Sie war eine, die Klartext sprach, die sich nicht verbiegen konnte, die wusste, was sie wollte und was gut war. Zuletzt zeichnete sie einen Comic für die Anthologie Muckekucke, Abendlied, der Text von Hans-Dieter Hüsch. Da heißt es, die Lampen leuchten, der Tag ist aus, alles weint und alles lacht und alles schweigt und alles spricht, alles weiß man leider nicht.
Ute Wegmann erinnerte an Jutta Bauer, die überraschend im Alter von 70 Jahren gestorben ist.